Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Peter Zudeik.
Wenn die Archivleiterin öffentlich erklärt, wir im Archiv haben mit dem Schlimmsten gerechnet, ja, dann brauche ich doch eigentlich gar nicht mehr weiterzureden.
Das ist so, dass wir für die Baustelle Weidmarkt tatsächlich festgestellt haben, dass mehr Brunnen als erlaubt gebaut worden sind.
An dieser Stelle muss die Überwachung versagt haben. Aber ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass hier in einem solch großen Stil Stahl abhanden gekommen ist, dass man es hätte physisch sehen müssen.
Du bist so komisch anzusehen. Denkst du vielleicht, das finde ich schön? Wenn du mich gar nicht mehr verstehst und mir nur auf die Nerven gehst. Ja, früher warst du lieb und schön, du lässt dich gehen, du lässt dich gehen.
Angeblich ist der Karneval längst vorbei, die Fastenzeit ist angebrochen, die Menschen werden ernst und in sich gekehrt. Ja, ja, schon möglich, aber am Rhein geht das bunte Treiben weiter, vor allem in Köln. Der Pfusch beim U-Bahn-Bau zieht immer weitere Kreise, immer mehr Löcher tun sich auf, sie lässt sich gehen. Ja, wer nun? Nur die Stadt Köln oder die ganze Gesellschaft? Reale und metaphorische Löcher kommen auf uns zu. Es ist eine reine Lust.
Sie ist ja bunt vom Allemann, sind seine Kölscher einer, hört sich Radus im Dunkle, als würden sie anschunkle, sie stand so krumm und schön.
Das ist ein Kölner Karnevalslied, das die bunten Häuschen auf dem Altermarkt besingt. Die stehen so schön im Dunkeln, als wären sie am Schunkeln, heißt es da. Ja eben, schunkelnde Häuser oder Kirchen. 2004 schunkelte der 44 Meter hohe Turm der Kirche St. Johann Baptist im Severinsviertel und neigte sich um 77 Zentimeter nach Westen. Schuld am schiefen Turm von Köln waren die Bauarbeiten für die Nord-Süd-Stadtbahn in 14 Meter Tiefe unter der Kirche. Klingelt da was? Ja? Falsch. In Köln hat's nicht geklingelt, jedenfalls nicht bei den Verantwortlichen, nicht bei der Baufirma, nicht bei den Verkehrsbetrieben, nicht bei der Stadt. Ergebnis? Am 3. März vorigen Jahres schunkelte das Kölner Stadtarchiv, aber nicht nur so ein bisschen, sondern es stürzte regelrecht ab. Das Stadtarchiv hatte buchstäblich den Boden unter den Füßen verloren, weil die Grube für die Nord-Süd-Bahn nicht ordentlich abgesichert worden war. Nun werden immer mehr abenteuerliche Einzelheiten über den Pfusch beim Kölner U-Bahn-Bau bekannt, die eine Erklärung für den Einsturz des Stadtarchivs liefern könnten. Frank Überall berichtet.
Der Strom der schlechten Nachrichten rund um die Kölner U-Bahn-Baustelle reißt nicht ab. Immer mehr Details über Pfusch am Bau werden bekannt. Bisher hatten die Verantwortlichen bereits einräumen müssen, dass verbotenerweise zu viele Grundwasserbrunnen an den Baustellen gebaut wurden. Dann wurde der Verdacht bekannt, dass Bauprotokolle gefälscht und Stahlbügel gestohlen worden sein sollen, die eigentlich hätten für Stabilität in den Baustellen sorgen sollen. Und jetzt wird auch noch vermutet, dass in einer wesentlichen Stützkonstruktion am Weidmarkt zu wenig Beton eingefüllt wurde. Jürgen Fenske, Vorstand der Kölner Verkehrsbetriebe, bestätigte den schlimmen Verdacht. Es könnte sogar sein, dass dadurch ein gefährliches Loch entstanden war, das vor einem Jahr den Einsturz des historischen Archivs ausgelöst hat.
Ob da eine Lücke besteht zwischen der einen Lamelle und der anderen Lamelle, das wird weiter untersucht werden müssen von den Gutachtern im Rahmen dieses Beweissicherungsverfahrens. Da können wir nur spekulieren gegenwärtig.
Angeblich soll bei den Bauarbeiten direkt vor dem Stadtarchiv ein Bohrwerkzeug abgebrochen sein. Dann soll ein kleinerer Bagger genommen worden sein. Die Folge, statt 3,40 Meter soll die mit Beton aufgefüllte Schutzwand an dieser Stelle nur 2,80 Meter dick geworden sein. Unklar ist, ob dies das Unglück ausgelöst hat, bei dem zwei Menschen getötet und etliche Tonnen wertvoller Dokumente verschüttet wurden. Die Staatsanwaltschaft wollte sich zu den Vorwürfen zunächst nicht äußern. Unterdessen ist klar, dass keine Einsturzgefahr an U-Bahn-Baustellen in Köln besteht. Das könnte sich wegen der schlechten Bauverarbeitung aber in den nächsten Wochen ändern, wenn der Rhein Hochwasser bekommt. Bis zu einem Pegelstand von 4 Metern in Köln sei alles sicher, beteuerten die Experten. Reinhard Vogt von der städtischen Kölner Hochwasserschutzzentrale sieht aber durchaus die Gefahr, dass der Pegel bald höher steigen könnte.
In diesem Jahr sind wir besonders hochwassergefährdet, weil der Boden gefroren ist, weil wir doch eine ganze Menge Schnee im Einzugsgebiet haben. Und wenn dieser Schnee Ende Februar, Anfang März tauen sollte und gleichzeitig erhebliche Niederschläge fallen würden, dann würden wir auch ein großes Hochwasser und auch ein Hochwasser, was vielleicht auch deutlich über 8 Meter liegt, bekommen.
Dann müsste an den U-Bahn-Baustellen in der Kölner Innenstadt die Statik noch einmal neu berechnet werden, hieß es von Fachleuten. Der Präsident der Ingenieurkammer in Nordrhein-Westfalen, Heinrich Böckamp, befürchtet für diesen Fall sogar, dass im großen Umfang Evakuierungen nötig werden.
Man muss im Grunde dann ja dafür sorgen, dass Menschen nicht in Gefahr geraten. Und da muss man auf die sichere Seite gehen. Man hat ja hier mit einem sicherheitsrelevanten Zustand zu tun. Aus den Bereichen, die eben gefährdet sind, müssen Menschen auf jeden Fall entfernt werden.
Bisher aber ist die Situation an den U-Bahn-Baustellen in der Kölner Innenstadt noch sicher. Davon haben sich Experten bei umfangreichen Untersuchungen überzeugt. Auch die Düsseldorfer Bezirksregierung als Aufsichtsbehörde des Landes hat das bestätigt. NRW-Verkehrsminister Lutz Lienenkämper forderte allerdings noch einmal öffentlich, dass die, so wörtlich, offensichtlich kriminellen Vorgänge beim U-Bahn-Bau in Köln dringend aufgeklärt werden müssten.
Zu wenig Beton verbaut, Stahlträger verscherbelt, sowas geht natürlich nur, wenn es organisiert wird. Der Organisator auf einer Baustelle heißt Polier. Das ist der Leiter einer Baustelle, wie ein Vorarbeiter im Betrieb. Polier hieß früher Palier, das kommt vom lateinischen parlare, sprechen. Der Palier oder Polier ist also ursprünglich der Sprecher der am Bau beschäftigten Maurer, Zimmerleute, Steinmetze, Stahldiebe. Ein Beruf mit Vergangenheit und Zukunft. Rainer Dachselt sagt, wie und warum.
Es gibt Berufe, die sind von vornherein verdächtig. Wenn es um Mord geht, ist das der Gärtner oder der Butler. Bei Pfusch und Betrug am Bau denken wir an korrupte Bauamtsleiter und unfähige Architekten. Der Polier dagegen taucht in der Reihe der klassischen Täterprofessionen nicht auf. Unbeobachtet von Krimiautoren und Boulevardschreibern kann er das Seine tun, was keinesfalls immer das Rechte ist. Denn wir misstrauen mechanisch immer erstmal denen da oben, wenn was schiefläuft. Wir tippen auf einen Schreibtischtäter und ignorieren den Baustellentäter par excellence, den Polier. Ja, den Polier. Der einfache Bauarbeiter lässt vielleicht mal ein Werkzeug mitgehen. Der Polier aber vertickt gleich die ganze Baustelle. Der Bauarbeiter schlampt mal. Der Polier aber organisiert den generalstabsmäßigen Pfusch. Wenn er das Eisen im Boden versenkt, der Polier sich das Hingucken schenkt. Diese Stahlbauernregel dichtete vor ein paar Tagen eine Zeitung unter dem Eindruck der Kölner Ereignisse. Zu spät. Wir hätten früher hinschauen müssen auf die gewaltige Macht, die der Polier ausübt. Er ist nämlich der eigentliche Herr des Verfahrens, denn er sitzt an der Schnittstelle zwischen White-Collar-Kriminalität und Blaumann-Gaunerei. Wenn der Planer Pfusch plant, dann kann der gute Polier immer noch dazwischen gehen. Wenn aber der böse Polier den Pfusch befiehlt, wer fällt ihm in die Hand? Er beherrscht ja nicht nur die Drecksarbeit, sondern auch den Informationsfluss. Wenn der Polier sagt, hier ist alles in Ordnung, wir liegen gut im Plan, wer würde da wagen, ihm zu widersprechen? Wer den Ausnahmezustand beherrscht, der hat die Macht, sagt Karl Schmidt. Und niemand beherrscht ihn so gut wie der Polier. Wenn etwas schief oder außer der Reihe läuft, ist er der erste Ansprechpartner und organisiert etwas. Einen Kasten Bier, einen Laster Zement oder eben einen Eisenbahnwagen Stahlträger. Komischerweise ist die Macht des Poliers nie als solche erkannt worden. Wir reden den ganzen Tag von Baustellen, auch in der Wirtschaft und in der Politik, und fragen nie, wer ist denn da eigentlich der Polier? Wer entscheidet denn, ob da was passiert und wenn ja, was? Wer entscheidet denn, ob da vorbildlich was weggeschafft oder eher heimlich was fortgeschafft wird? Als ob das eine unwichtige Frage wäre. Wenn die Entscheider pfuschen, kann es immer noch sein, dass niemand die Entscheidung umsetzt. Wenn aber der Polier ein Pfuscher und Betrüger ist, dann wackelt der Boden unter unseren Füßen tatsächlich. Natürlich gibt der Polier nicht zu, wie mächtig er ist. Er verbirgt sich hinter der Maske eines mit rheinischem Dialekt oder polnischem Akzent sprechenden, treuherzigen Schaffers, der rau aber herzlich seine Leute im Griff hält und nur das tut, was man ihm sagt. Aber wir wissen es jetzt besser. Politiker und andere Funktionsträger mögen sittlich verwahrlosen. Die Welt dreht sich trotzdem weiter. Wenn der Polier vom rechten Weg abkommt, bricht sie zusammen.
Verwahrlosen, das ist das Stichwort. Wir reden über die allgemeine Verwahrlosung, wissen noch nicht so recht, ob wir das nun gut oder schlecht finden wollen. Aber wenn wir allgemein sagen, dann meinen wir allgemein. Alles irgendwie verrottet in dieser Gesellschaft, jawohl. Und dagegen setzen wir das Prinzip der Ordentlichkeit, der Reinlichkeit. Dabei hilft uns Johannes Plavius, ein Barockdichter. Sei reinlich, heißt sein Poem.
Wer rein in Worten ist, der sei auch rein im Herzen. Wer rein im Herzen ist, der sei in Worten rein. Wer rein in Worten ist, soll rein in Werken sein. Wer nur zum Schein rein ist, dem ist die Tugend Scherzen. Die Reinigkeit entzündet der reinen Liebe Kerzen. Sie ist ein schönes Kleid und steht einem jeden fein. Sie ist des Kleides Kleid und gibet ihm den Schein. Des Leibes Reinigkeit entgeht manchen Schmerzen. O werte Reinigkeit, du treue Freundschaft, Amme, du meiste Sittenzieher, du teure Liebesflamme, wohl dem, der dich beliebt und nach Gebühr dich ehrt, du bist die schönste Pracht, der schönste Schmuck der Jugend. Der Schönheit höchster Preis, die Pflegerin der Tugend, der Wollust reine Lust, die niemand nicht verkehrt.
Ja, wunderbar. Ich weiß nicht, ob es auch eine Verwahrlosung der Dichtkunst gibt, also Freundschaft, Amme auf Liebesflamme zu reimen. Nicht schlecht. HR2, der Tag. Der Skandal um den U-Bahn-Bau in Köln, um das eingestürzte historische Stadtarchiv. Eisenbügel werden geklaut und verhökert, am Beton wird gespart, Vermessungsprotokolle werden gefälscht. Da lächelt der erfahrene Kölner wissend und sagt, Hammer all schon mal gehabt. Schon vor 10 Jahren ist in Köln ein Riesenskandal am Bau aufgeflogen. Frank, überall, worum ging es da?
Da ging es sehr ähnliche Dinge wie heute. Es gab sogenannte Unternehmerfrühstücke. Da haben Firmenchefs aus der Baubranche zusammengesessen mit Verwaltungsmitarbeitern, die Aufträge zu vergeben hatten. Nun gibt es ja das böse Instrument der Ausschreibung und das hat man einfach umschifft, indem man sich gemeinsam geeinigt hat, wie denn der Bau tatsächlich aussehen soll und was die Verwaltungsmitarbeiter reinschreiben, was denn angeblich gemacht werden soll. Dadurch hatten die Firmen, die ordentlich angeboten hatten, keine Chance. Und die wussten, dass da Positionen in der Ausschreibung drinstehen, die man eigentlich gar nicht bauen braucht, die hatten natürlich die Möglichkeit, da zum Zuge zu kommen, weil sie das besonders billig anboten, weil sie wussten, ja, sie müssen es nicht machen, sie bekommen es aber trotzdem bezahlt. Und von diesem Geld, das sie dann trotzdem bezahlt bekommen haben, haben dann die Verwaltungsmitarbeiter was mitbekommen, schlicht und einfach Schmiergeld.
Ein wunderbares soziales Netz, könnte man auch dazu sagen. Frank Überall, Sie sind nicht nur Journalist in Köln, Sie sind auch Politikwissenschaftler. Sie haben eine Doktorarbeit geschrieben mit dem Titel Der Klüngel in der politischen Kultur Kölns. Das kennen wir ja, den Kölner Klüngel. Der ist nun nicht unbedingt identisch mit der großen Korruption, hat aber schon was damit zu tun, ist aber, wenn ich das recht verstanden habe, an der Basis eher angesiedelt, so eine Art Netzwerkerei nach dem Motto, man kenne uns, man helfe uns.
Ja, der Klüngel ist einfach ein extrem schillernder Begriff und wann immer ich sage, dass Klüngel auch demokratieförderlich sein kann, werde ich in der Republik oft etwas schräg angeguckt. Klüngel ist nämlich in der rheinischen Bedeutung, so wie die Menschen das hier tatsächlich leben, erst einmal in der ganz großen Basis eine Mischung aus dringt doch eine Mitmentalität und Nachbarschaftshilfe. Diese Kooperation, die erstmal ohne jegliche Verpflichtung ist, sozusagen ein niederschwelliges Angebot, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich auszutesten, sich schätzen und einschätzen zu lernen. Das ist so eine typisch rheinische Sache und daraus kann dann in der Tat auch ein Netzwerk entstehen, wo man sich also schätzt und einschätzt und meint, dass man miteinander gut zusammenarbeitet. Da entsteht dann das Netzwerk und diese Netzwerke, die können sich irgendwann abschotten gegen andere, keine Kritik mehr zulassen, nicht mehr transparent sein und da kommt dann die Gefahr der Korruption. Und das Schlimme ist, dass diejenigen, die klar in diese Korruption gehen, sich natürlich immer irgendwo selbst rechtfertigen. Ich nenne das als Politikwissenschaftler Korruptionsethik. Es ist ja nicht so, dass die aufstehen morgens und sagen, so ab heute bin ich mal richtig korrupt, ich will jetzt unbedingt Regeln brechen, sondern die legen sich das zurecht und nehmen eben diesen Klüngel als Rechtfertigungsfolie, wo sie sagen, naja, ein Spruch, der dazu passt, ist immer, wir tun das ja nur für Köln, wir tun das ja alles nur für Köln. Nur ja. Die meinen oft ein bisschen anderes Köln als die große Mehrheit der Bevölkerung.
Na, vor allen Dingen das Köln, das ihnen gehört im politischen Raum, hat man das ja gehabt. Da ging der Kölner Klüngel so weit, dass die politischen Parteien, es gibt ja diesen wunderbaren Begriff, über alle Parteigrenzen hinweg, das haben die gekonnt, die haben Pöstchen verschoben, Ämter, Patronage, Vetternwirtschaft, die haben die Stadt unter sich aufgeteilt, ist ein bisschen her, aber typisch für Kölner Klüngel auch.
Ja, der Klüngel hat ja dann solche Blüten getrieben, dass man da sogar eigene Begrifflichkeiten der Erklärung, der Selbsterklärung, der Rechtfertigung gefunden hat. Bei der Kölner SPD hieß das Dankeschön-Spenden. Es ist ja blöd, wenn man sich vorher bestechen lässt für eine Entscheidung. Insofern hat man immer nachher abkassiert, sogenannte Dankeschön-Spenden, die aber dummerweise als Schwarzgeld gezahlt wurden und damit war das strafbar. Gut, aber die CDU musste nicht lange drauf warten. Die hatte relativ kurz danach dann auch ihren Spendenskandal. Hier in Köln ist das in der Tat alles sehr nah beieinander, weil es eben auch diesen Begründungszusammenhang gibt. Auf der anderen Seite gibt es in vielen Städten, auf vielen anderen politischen Ebenen relativ Ähnliches. Nur man geht erstens nicht so offen und dreist damit um wie die Kölner und man ist eben insgesamt da auch zum Teil etwas zurückhaltender. Die Handelstradition der Kölner hat da schon einiges zu beigetragen, dass sie doch immer irgendwo auch unterschwellig ans Geschäft denken.
Bauskandale und Kölscher Klüngel, das war der Politikwissenschaftler und Klüngelexperte Frank Überall. HR2, der Tag. Und jetzt wollen wir doch mal, weil wir das immer wieder gerne tun, das Ganze auf eine höhere Ebene hieven. Denn wenn wir das alles anschauen, dann muss es uns doch wie Schuppen von den Augen oder aus den Haaren fallen. Jetzt wissen wir doch endlich, was mit rheinischem Kapitalismus gemeint war. Ein System von Klüngel und Schlendrian, Manipulation und Unfähigkeit, Täuschung und Betrug. Nicht als Abweichung und Unfall, sondern als Grundprinzipien des Gemeinwesens, dem wir von daher eine gewisse Verwahrlosung attestieren zu können, durchaus überzeugt sind. Ein besonders schönes Beispiel ist der sogenannte Schürmannbau zu Bonn am Rhein, geplant als Abgeordnetenhaus. Jetzt ist die Deutsche Welle drin. Welle ist ziemlich schön in dem Zusammenhang, wie Sie gleich hören werden. Als das Ding gerade mal im Rohbau war, Ende Dezember 1993, trat der Rhein über die Ufer und flutete den Bau. Denn genau wie jetzt bei der U-Bahn in Köln, man weiß im Rheinland nicht, dass ein Fluss regelmäßig aus dem Bett steigt, dass dann auch das Grundwasser hochgedrückt wird, dass Gebäude und erst recht Baustellen in Nähe solcher nicht unbedeutender Fließgewässer dadurch von oben und von unten vom Wasser bedroht sind. Und so wurde der Bonner Schürmannbau zur Bonner Badewanne. Friederike Schulz erinnert sich und uns.
Die Planung des Schürmannbaus geht in die 80er Jahre zurück. Da ist die Bonner Republik noch intakt und die deutsche Einheit wird von niemandem ernsthaft für möglich gehalten. Der Lange Eugen, das Bürogebäude des Bundestags, ist längst zu klein. Die Abgeordneten benötigen dringend mehr Platz. Der Kölner Architekt Joachim Schürmann erhält den Auftrag, ein repräsentatives, modernes Bürogebäude mit Tiefgarage, Ladenzeile und Fitnessbereich zu errichten. Der strahlend weiße Bau soll entfernt an einen Ozeandampfer erinnern, der in den idyllischen Rheinauen vor Anker gegangen ist. Doch 1991 beschließt der Bundestag den Umzug nach Berlin. Und der bereits begonnene Bau verliert seine Bestimmung. Wöchentlich überrascht Bundesbauministerin Irmgard Schwetzer die Öffentlichkeit mit neuen Lösungsvorschlägen, die allesamt vom Bundesrechnungshof als zu teuer versenkt werden. Dann kommt der 22. Dezember 1993. An diesem Tag erreicht das Jahrhunderthochwasser des Rheins die Stadt Bonn. Der Pegel steigt auf 10 Meter. Am Abend hört ein Wachmann ein verdächtiges Knacken im Untergeschoss des Rohbaus. Der Ozeandampfer hat ein großes Leck im Rumpf. Die Flutung des Gebäudes mit 300.000 Kubikmetern Wasser kann die schweren Schäden nur noch geringfügig abmildern. Das Fundament ist aufgeschwemmt und hat sich verkantet. Gerichtlich bestellte Gutachter entdecken schwerwiegende Mängel bei der Bauausführung und Überwachung. Die Hochwasserschutzwand ist auf einer Länge von 30 Metern nicht abgedichtet worden. Die Bundesbauministerin scheint vollkommen überfordert mit der Situation. Sie spricht mal von Abriss, mal von einer Investorenlösung. Schwetzers Wasserleiche, titelt die Taz. Schnell zieht die FDP-Politikerin auch den Zorn der Opposition und des gekränkten Architekten auf sich.
Ja, ich habe den Eindruck, dass man von vornherein, anders als man mir versichert hat, eigentlich schon vor dem Hochwasser sich mehr Gedanken darüber gemacht hat, wie man das Gebäude los wird, als wie man es vernünftig nutzen könnte.
Irmgard Schwetzer verliert ihren Posten. Ihr Nachfolger Klaus Töpfer von der CDU entscheidet sich für einen Weiterbau. Die Deutsche Welle, der Auslandsrundfunk, soll aus dem asbestbelasteten Funkhaus in Köln in den Schürmannbau umziehen. Erst im April 1997 beginnen die Sanierungsarbeiten. Ein Gebäudeteil und die Tiefgarage werden abgerissen. Joachim Schürmann passt seine Pläne den Anforderungen eines Radiosenders an. Geschätzte Zusatzkosten durch den Hochwasserschaden 200 Millionen Euro. Damit der Bau nicht noch teurer wird, verzichtet der Architekt auf den Einbau einer Klimaanlage. Und so bleibt den Kollegen der Deutschen Welle seit ihrem verspäteten Umzug nach Bonn im Sommer nur ein Fußbad in den von Schürmann geplanten dekorativen Wasserbecken im Innenhof, sagt Verica Spasowska vom Osteuropa-Programm.
Wir hatten im vergangenen Sommer über 38 Grad zum Teil in den Büros und da hatten wir leider kein Wasser in den Becken. Leider gibt es ja keine Klimaanlage in diesem Haus, aber deswegen gibt es eben jetzt dann für die Mittagspausen die Bassins.
Ja, sagen wir doch, alles verrottet. Dabei wäre es so einfach, sein Leben und Handeln ordentlich einzurichten, fleißig, geradlinig und eben nicht verwahrlost. Wir ziehen nochmal den Dichter zu Rate, Franz Grillparzer, Gold und Silber.
Goldmacher sind verrufen schier, wie wohl ein jeder weiß. Doch bleiben zwei, die längst erprobt, die Ehe und der Fleiß. Der Fleiß macht Gold, nicht jeder trifft's. Man plagt sich früh und spart und dankt zuletzt dem lieben Gott, wenn man sein Auskommen hat. Die Ehe ist viel besser dran, sie braucht nicht Glück, nur Zeit. Nach 25 Jahren ist sie silbern, so wie heut. Noch 25, ihr sollt sehen, ich lad euch freundlich ein, so wird sie, wie jetzt silbern nur, so wird sie golden sein. Wer lieb und treu im Herzen trägt und wem sich Gleiches weiht, für den ist, wie der Weltsturm braust, noch heut die goldene Zeit.
Och schön, wir lieben sowas ja. HR2 Kultur, der Tag. Den rheinischen Kapitalismus haben wir jetzt angemessen als System von Klüngel und Schlendrian definiert, als organisierte Verwahrlosung. Und jetzt müssen wir uns mal um Berlin kümmern. Denn wir hören ja, dass es bis zur Wende eine sogenannte Bonner Republik gegeben haben soll, weshalb danach dringend von einer Berliner Republik die Rede sein musste. Der Sinn dieser Rede erschließt sich weder von Ferne noch bei näherem Hinsehen, weil völlig klar ist, dass die Berliner Republik nichts anderes sein will als die Fortsetzung der Bonner. Berlin will Bonn sein und schafft es doch nicht so richtig, obwohl es gute Ansätze gibt. Die Regierungs- und Parlamentsbauten in der Hauptstadt zum Beispiel, Neubauten wohlgemerkt, die nach kurzer Zeit schon so marode sind, dass unsere geliebte Obrigkeit in Gestalt der Bundeskanzlerin Anfang März aus dem Kanzleramt ausziehen muss, weil sie sonst nasse Füße bekommt. Und auch sonst gibt's ziemlich viel einstürzende Neubauten an der Spree. Rainer Weber weiß Bescheid.
Wenn Deutschlands Kanzler denken, es können auch Kanzlerinnen sein, beziehungsweise wenn Deutschlands Kanzler und Kanzlerinnen denken lassen, wozu hat man sein Fußvolk, dann geht es hochwissenschaftlich zu, mit einem Gang nämlich in die kanzleramtseigene Bibliothek. Man muss sich das vorstellen. Horden hochqualifizierter kanzleramtseigener Zuträge eilen in die Bibliothek. Unter den Arm geklemmt tragen sie diese Mappen mit den Kanzler- oder Kanzlerinnen-eigenen Anmerkungen, mit den Fragen zur Lage der Nation, rausfinden, wie wir aus dieser verdammten Krise kommen und wieso der Vorgänger daran schuld ist und wo liegt eigentlich dieses Hellmand. Sie nehmen Platz in der Bibliothek, schlagen die Mappen auf, Verschlusssache, versteht sich, putzen die Brillen, konzentrieren sich, lehnen sich zurück, entledigen sich zuerst noch des Jacketts, verschränken die Arme im Genick und blicken inspirationssuchend Richtung Himmel. Und was sehen Sie? Oben, woher die Erleuchtung kommt? Löcher. Sie sehen Löcher. Große, schwarze Löcher. Dellen im Überbau sozusagen. Über die gesamte Decke der Hausbibliothek des Kanzleramts ziehen sich Dellen. Löcher halt. Zeitweilig sah es aus wie die Oberfläche eines Golfballs. Entsetzt darüber ist noch immer der ehemalige Bauleiter. Der Umzug nach Berlin kam recht schnell, sagt der Mann heute, und er muss es wissen, er hat den Bau geplant. Aber Plan ist das eine, Ausführung das andere. Ausführung in Berlin geht so. In der Tiefgarage tropft es. Die Betonwand des gesamten Baus ist in miserablem Zustand. Innen mussten die Teppiche ausgetauscht werden, niedergetrampelt, plattgewalzt von Schröder und den Seinen, bekanntlich politische Schwergewichte der Sonderklasse. Der Teppichflur wurde angewellt wie die Schröder-Frisur damals, zu Juso-Zeiten. Ha, damals, die Haare. Aus der Sprinkleranlage tropft es. Die Sozen können ausnahmsweise nichts dafür, denn es würde ja jetzt auf Merkel tropfen. Aber Merkel zieht um, im März, vor den Wahlen in Nordrhein-Westfalen, nur nicht festlegen lassen. Das mit der Sprinkleranlage ist auch gar nicht so schlimm, andererseits, denn der Brandschutz klappt auch nicht recht. Eine alte Berliner Tradition das, siehe Reichstag vor einigen Jahren. Merkel aber ist flexibel, wie immer. 2008 schon hat sie ihren Wintergarten verlassen müssen, wegen der Glasscheiben. Die barsten vor Spannung. Aber auch das macht nichts. Denn wenn Politprofis etwas hassen, dann ist das Transparenz. Und Durchblick haben sie bekanntlich selber. Was sie aber lieben, das ist die Gewaltenteilung. Außer dem Kanzleramt gibt es ja noch andere Organe der demokratischen Willensbildung. Den Bundesrat zum Beispiel. Da leckt das Glasdach. Das Paul-Löbe-Haus auch. Das ist da, wo der Abgeordnete den Souverän vertritt, wenigstens im Büro. Die Fassade senkte sich kürzlich um 3 Zentimeter, knapp unter 5%. Ein Albtraum. Bliebe noch die Flucht zum Schlossplatz. Geht nicht. Da gibt es zwar keine Löcher in der Decke, da löste sich die Decke gleich ganz. Im Außenministerium also regierte der Dachschaden. Also ab in den Untergrund geht auch nicht. Im Tunnel, der das Paul-Löbe-Haus der Abgeordneten mit dem Bundestag verbindet, mussten Schäden beseitigt werden. Die schweren Schlitten der Abgeordneten sind immer oben drüber gefahren. Und? Was sagte zu alledem das Bauministerium? Die müssten ja was von der Sache verstehen. Hallo? Hallo? Invalidenstraße? Hören Sie uns? Nein? Auch gut. Dort ist ja sowieso die gesamte Statik im Eimer. Naja, und die Klimaanlage auch.
Wie gesagt, ganz schöne Ansätze im löblichen Streben Berlins, endlich wie Bonn zu sein. Aber sie schaffen es eben nicht ganz. Dabei hat Berlin doch eine bedeutende, ja eine große Vergangenheit, was diese Dinge betrifft. Berliner Filz oder Berliner Sumpf, das sind doch Begriffe, die jedem geläufig sind, der, sagen wir mal, älter ist als die deutsche Einheit. Johannes Frevel in Berlin, da ging es im Wesentlichen um Bauskandale, Steglitzer Kreisel und sowas in der Preislage.
Ja, wunderbar. 120 Meter hoch war das Verwaltungsgebäude oder ist es bis heute. Aber die Geschichte, die reicht weit zurück bis in die besten Zeiten des hochsubventionierten Westberliner Filzes. 1968 war der Baubeginn, 6 Jahre später war das Geld alle. Der Senat hatte gebürgt, war 40 Millionen Mark, damals noch ärmer. Aber der Betonbau war bei weitem noch nicht fertig. Was blieb übrig? Berlin musste weiterbauen. Immerhin 320 Millionen kostete der Bau zum Schluss. Und als sich dann kein Mieter dafür fand, da zog das Bezirksamt ein. Und kaum hatte Berlin diese Affäre hinter sich, da kam schon die nächste. Der Charlottenburger Baustadtrat Wolfgang Antes hatte sich von einem regionalen Bautycoon für Baugenehmigungen und günstige Pachtverträge schmieren lassen. Außerdem hatte der Baulöwe praktisch die gesamte politische Elite quer durch die Parteien mit persönlichen Wahlkampfspenden beglückt. Und das Ende des Westberliner Baufilzes markiert der Zusammenbruch der Berliner Landesbank, der sich in genau jenem gut geschmierten Umfeld ereignete. Die Bank hatte an CDU-Parteifreunde ohne ausreichende Sicherungen Geld verliehen und als die Kredite nicht zurückgezahlt wurden, da stand die Bank vor der Pleite. Der Berliner Senat, der musste mit Milliarden einspringen, die Bank im Gegenzug für die Staatshilfe aber zerschlagen. Der ehemalige Westberliner CDU-Spitzenmann und Bankchef Landowski ist inzwischen strafrechtlich verurteilt worden. Und 2001, da stürzte dann auch der CDU-Senat des regierenden Bürgermeisters Diebken über den Skandal. Heute hat Berlin keine Landesbank mehr und seit dieser Zeit gibt es auch keine großen Skandale mehr.
Ja, also man muss schon sagen, das waren ja große Zeiten, 70er Jahre, 80er Jahre, Sturz von Politik und anderen Größen. Es gibt keine Skandale mehr, Herr Frevel, oder keine mehr von diesem großen Kaliber?
Na, keine mehr von diesem großen Kaliber. Es ist kleinkarierte geworden, denn 1998, also vor 12 Jahren, da wurde die Berliner Zentralstelle für Korruptionsbekämpfung gegründet. Und die Erfolge, die sehen wir vor zehn Jahren. Da gab es nämlich jährlich etwa 800 Korruptionsfälle in der Bundeshauptstadt. Heute nur noch etwa die Hälfte. Und Firmen, die bestechen, die bekommen keine öffentlichen Aufträge mehr. Das zumindest scheint zu wirken. Aber das Problem ist natürlich noch nicht beseitigt, denn geschmiert wird überall und es gibt zahlreiche Fälle, wo sich der Verdacht aufdrängt. Etwa, wenn ein und dieselbe Möbelfirma über mehr als 10 Jahre die Senatsaufträge zur Ausstattung der Senatorenbüros bekommt und damit das nicht ganz so gar auffällt, mehrfach ihren Namen ändert. Aber die ganz großen Zeiten der Korruption, die scheinen hier in Berlin vorbei zu sein. Die Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers hat übrigens die regionale Verteilung von Korruption in Deutschland untersucht. Die Studie wurde 2008 veröffentlicht und 42% der Unternehmen in unserer Region werden von Korruption geschädigt. Ganz deutlich ist aber der Unterschied zwischen der Berliner Region und Nordrhein-Westfalen. Während der durchschnittliche Schaden in Berlin-Brandenburg je Unternehmen bei etwa jährlich 300.000 Euro liegt, da sind sie Nordrhein-Westfalen immerhin 1,8 Millionen.
Ja, ich sag doch, die alte Republik konnte das besser. Immerhin, das Rheinland hat ja mal versucht, Brandenburg zu helfen, nämlich mit einem handfesten Juristenskandal, den es exportiert hat nach Brandenburg. Worum ging es da?
Nun, da ging es ums Trennungsgeld. Das gibt es normalerweise so lange, umzugswillige Staatsdiener keine Wohnung finden. Also in der Regel ein paar Wochen und dann haben sie eine Wohnung. In Brandenburg wurde das aber jahrelang quasi zu einem zweiten Einkommen für die Aufbauhelfer aus dem Westen. Unter teils fadenscheinigen Ausflüchten hatten die sich nämlich jedes Mal geweigert, vom Land zugewiesenen angemessenen Wohnraum an ihrem Dienstort zu beziehen und stattdessen weiter auf Trennungsgeld bestanden. Und aufgeflogen war die Trennungsgeldaffäre, nachdem die Justizministerin ihren Justizstaatssekretär Adolf Stange 2002 vor die Tür setzte, weil dieser umstrittene Trennungsgeldzahlungen im Gegenwert eines Mercedes-Benz zu Unrecht bezogen haben soll. Das war nicht der Einzige. Der Verfassungsgerichtspräsident Peter Macke musste im Zuge der Trennungsgeldaffäre als ranghöchster Richter in Brandenburg zurücktreten und zahlreiche Spitzenrichter und Staatsanwälte waren auch bei der Bakschisch-Affäre beteiligt. Also alles ziemlich faustdick. Inzwischen ist dieses Thema erledigt. Trennungsgeld wird nicht mehr bezahlt. Ja, und das heißt, da ist inzwischen Schmalhans der Kochmeister bei den Helfern aus Nordrhein-Westfalen.
Aktuell können wir immerhin sehen, wie hinter der glänzenden Berliner Fassade die Verwahrlosung doch ein bisschen fortschreitet. Der Berliner Hauptbahnhof zum Beispiel, ein Luxusschuppen, von dem gerne mal Fassadenteile niederstürzen. Und dann die absolut marode S-Bahn, die ja der Deutschen Bahn gehört. Das ist schon ein Glanzstück von Verwahrlosung.
Ja, das ist allerdings vom Feinsten. Man muss sich überlegen, monatelang war der Hauptbahnhof ja gar nicht per S-Bahn erreichbar, weil einfach keine S-Bahn fuhr. Da war nämlich schon seit langem bekannt, dass beispielsweise die Bremsen kaputt waren. Die wurden repariert. Kaum waren die wieder in Ordnung, fiel auf, dass die Räder nicht standhielten. Die Radreifen waren marode, eine S-Bahn entgleiste, weil die Achse brach. Und jetzt muss man über Jahre hinweg die Räder austauschen. Auffällig ist nur, jetzt ist genau etwa 10 Jahre her, dass die S-Bahnen bestellt wurden. Und bis vor kurzem wäre der Hersteller noch in der Lage gewesen, beziehungsweise verpflichtet gewesen, Nachbesserungen zu leisten. Und zwar kostenlos. Nun hat man bei der Bahn leider diesen Termin verschlafen und man fragt sich natürlich, wem hilft's? Dem Bund, der die Bahn besitzt, auf keinen Fall. Der Hersteller ist fein raus und natürlich denkt man darüber nach, wie denn das alles mit rechten Dingen zugehen kann. Das Wort Korruption ist bisher noch nicht gefallen, ja. Aber die Bahn untersucht natürlich, woran denn das liegen kann.
Aber Herr Frevel, es wird überhaupt kein Schmiergeld geflossen sein, sowas tut man nicht in Deutschland. Zum Schluss noch kurz die U-Bahn, die sich mit der sogenannten Kanzler-U-Bahn eine besondere Lachnummer geleistet hat.
Tja, das Besondere an der Kanzler-U-Bahn ist nämlich, dass sie gar nicht an das U-Bahn-Netz in Berlin angebunden ist. Die hat nur 2 Stationen, das ist der Hauptbahnhof, das ist der Bundestag. Da pendelt sie zeitweise, nicht den ganzen Tag, ab und an mal fährt sie dort. Und wenn man sich ansieht, 2,5 Minuten dauert die Fahrt auf dieser Zugstrecke und das Ganze hat bisher 320 Millionen Euro gekostet. Übrigens, wenn Staatsbesuch kommt, wird die U-Bahn einfach geschlossen. Dann ist übrigens auch die Tür, der Ausgang zum Kanzleramt verrammelt, wie meistens. Ich vermute mal, das wird auch mit der Sicherheitslage zusammenhängen. Also eine U-Bahn, die eigentlich kaum was nutzt, sauteuer ist und natürlich aus öffentlichen Geldern kräftig subventioniert wurde.
Also insgesamt doch gar nicht so schlecht, was Berlin an öffentlicher Verwahrlosung zu bieten hat. Nicht so schön wie in den Glanzzeiten des Berliner Filzes, aber doch auf gutem Weg. Das war aus Berlin Johannes Frevel. Ob ein Haushalt verwahrlost ist oder reinlich, das sieht man am allerschönsten an den Fenstern. Die kriegt man ja nur schwer so richtig sauber. Es sei denn, man heißt Cäcilie. Christian Morgenstern erzählt von ihr.
Cäcilie soll die Fenster putzen. Sich selbst zum Gram, jedoch dem Haus zum Nutzen. Durch meine Fenster muss man, spricht die Frau, so durchsehen können, dass man nicht genau erkennen kann, ob dieses Fensterglas Glas oder bloße Luft ist. Merkt ihr das? Cäcilie ringt mit allen Menschenwaffen, doch Ähnlichkeit mit Luft ist nicht zu schaffen. Zuletzt ermahnt sie sich mit einem Schrei und schlägt die Fenster allesamt entzwei. Dann säubert sie die Rahmen von den Resten. Und ohne Zweifel ist es so am besten. Sogar die Dame spricht zunächst verdutzt, so hat Cäcilie ja noch nie geputzt. Doch alsobald ersieht man, was geschehen, und sagt einstimmig, diese Magd muss gehen.
Nun müssen wir doch mal schauen, ob Hessen nicht auch was zu bieten hat in Sachen öffentlicher Verwahrlosung. Rheinischer Kapitalismus, schön und gut. Berlin will Bonn sein oder werden, auch nicht schlecht. Aber wieso ist Hessen nicht vorn, auch in diesen Dingen? Nu, gar so schlecht ist Hessen auch nicht. Von allgemeiner politischer Korruption wollen wir gar nicht reden. Das ist langweilig, weil es zu alltäglich ist. Die Steuerfahnder-Affäre und Finanzminister Weimar schon mal nicht übel. Noch schöner die Geschichte von Karin Wolski, Richterin am Hessischen Staatsgerichtshof, die zwischen 1999 und 2003 fast 2,6 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben soll. Stefan Willert über die Affäre Wolski.
Wer in diesen Tagen den sogenannten Wolski-Prozess im Landgericht Darmstadt verfolgt, dem offenbaren sich Abgründe in Sachen Sitte und Moral. Da bekriegen sich 2 Familien mit allen juristischen Mitteln um ein millionenschweres Firmenimperium aus der Immobilienbranche. Die eine Familie beansprucht das Immobilienvermögen als legitimes Erbe, was auch dem Erbvertrag des Firmengründerpaares entspricht. Die andere Familie spricht den Erben jede moralische Legitimation ab und hintertreibt die Erbfolge. Da wird der Schwiegersohn des Firmengründers in einem Schreiben ans Gericht ein polnischer Jude genannt, der sich seiner Herkunft schäme und es verstehe, in seiner Anpassungsfähigkeit überall dort mitzuschwimmen, wo er Vorteile erhoffe. Nun ist der Streit entbrannt, ob diese Ausdrucksweise dem Nazi-Hetzfilm Der ewige Jude entnommen ist. Allein die Vorgehensweise, dass ein Frankfurter Anwalt in einem Schreiben ans Landgericht glaubt, darauf hinweisen zu müssen, dass sein Kontrahent Jude sei und dazu noch polnischer Jude und dass er sich dessen schämen müsse, lässt jenen, die deutschen Juristen immer noch blind vertrauen, den Atem stocken. Die Ehefrau des Anwalts, immerhin Richterin am höchsten hessischen Gericht, bekommt Besuch von der Polizei, weil sie eine Scheinadresse unterhält. 6 Autos gleichzeitig sind dort auf die Richterin zugelassen, darunter ein nagelneuer Mercedes-Kombi, den die Juristin geschenkt bekommen hat, von einer Millionärin, gegen die ermittelt wird. Zurückhaltung bei der Annahme von Geschenken scheint nicht angebracht. Warum auch? Der Ferrari, der unter der Scheinadresse auf die Richterin zugelassen ist, entpuppt sich als Gebrauchtfahrzeug. Schwarz mit roten Ledersitzen, Geschmackssache. Dem Ehemann der Richterin gefällt das Spielzeug jedenfalls. Die Polizei lässt die 6 auf den Namen der Richterin zugelassenen Fahrzeuge abmelden. Denn die Zulassung auf eine Scheinadresse ist gar nicht erlaubt. Wen stören solche Regelverstöße schon? Die Polizisten wollen natürlich wissen, warum 6 Autos unter einem fingierten Wohnsitz auf den Namen einer Verwaltungsgerichtsvizepräsidentin zugelassen sind. Man habe nicht das blöde OF auf dem Kennzeichen haben wollen, das man am eigentlichen Wohnort erhält, erfahren die Polizisten. Na, wenn's weiter nichts ist. Auch eine Richterin will sich nicht dem Spott anderer Verkehrsteilnehmer aussetzen. Und dann sind da noch etliche Millionen, die die Juristenfamilie kassierte, um sich weitere Immobilien kaufen zu können, darunter ein Feriendomizil auf Mallorca. Die Millionen hätten als Einkünfte versteuert werden müssen, stellen Steuerfahnder und Staatsanwälte fest. Kleinkram, sagt das Juristenpaar. Die Steuererklärungen waren ja schon fast ausgefüllt, wurden dann aber in irgendeiner Schublade vergessen. Was soll's? Kann doch jedem mal passieren. Der Richterin und ihrem Ehemann passierte es mehrfach, ausgerechnet in jenen Jahren, in denen der dubiose Geldzufluss aufs Familienkonto an die 6 Millionen Euro herankommt. Regeln, Vorschriften, Gesetze. In einem deutschen Juristenhaushalt weiß man, wie man damit umgeht.
Naja, was regen wir uns auf? Steuern hinterziehen, absolut alltäglich. Staatliche Knete abzocken, total normal. Geld für nahezu nichts bekommen, branchenüblich. Diesen Begriff benutzte die Präsidentin des Nordrhein-Westfälischen Landtags, als ihr vorgeworfen wurde, dass sie 30.000 Euro dafür bekommt, dass sie 2 oder 3 Mal im Jahr im Regionalrat der Ruhrkohle AG rumsitzt. Ja eben, das wollen wir sagen. Die allgemeine Verwahrlosung ist total normal. Oder anders, dass das alles total normal ist, macht die allgemeine Verwahrlosung aus. Verwahrlosung bezeichnet einen Zustand, in dem die Mindesterwartungen, die die Gesellschaft an eine Person, ein Tier oder eine Sache stellt, nicht erfüllt sind, sagt das Lexikon und weiter. Beim Menschen spricht man von eingeschränkter Gemeinschaftsfähigkeit. Den Begriff wollen wir uns merken. Die stört uns vor allem dann nicht, sondern finden wir eher interessant, wenn sie uns nicht betrifft. Wenn wir Verwahrlosung im Fernsehen anschauen können, Florian Silbereisen, Dieter Bohlen, Harald Schmidt. Nee, komm, wir wollen jetzt mal ernst sein. Es gibt Fernsehformate, in denen Verwahrlosung, ich sage jetzt mal, ausgestellt wird, zumindest thematisiert wird.
Das stinkt nach altem Frittenfett, aber ganz gewaltig. Aber ganz gewaltig. Ich klebe hier am Fußboden fest. Was ist da los?
Ja, damit man sich schneller bewegen kann, ist der Fußboden gut gefettet.
Wenn ich die Füße nicht richtig anziehe, mir zieht es ja richtig die Schuhe aus.
Ja, so ist es halt.
Und warum läuft's nicht?
Ja, warum läuft's nicht? Wir wissen es nicht. Echt nicht.
Habt ihr denn einen Koch?
Nein.
Was?
Ich bin der Koch.
Ja?
Eieiei.
Und dann kochst du so? Mit
nee.
Nackten Füßen und mit...
Nee, ich habe meine Sachen drin.
Ja?
Meines Wissens, besten Gewissens, ist alles auf dem Tisch, was auf dem Tisch muss.
Ich habe ja so einen dicken Hals, weil Herr Reinhardt eine Mischung aus Pinocchio und Onkel Tobias von Rias ist und der mich eigentlich verarscht.
Wie sieht's denn jetzt mit der Bezahlung des Steuerberaters aus?
Konnte ich nicht, weil das war etwas eng vom Haushalt her.
Mhm. Sie schütteln den Kopf?
Wenn man mal 150 Euro hat, um sich eine Grafikkarte zu kaufen, dann schafft er das auch, seinen Steuerberater selbst zu bezahlen, oder?
Darf ich Sie mal fragen, ob Sie nicht alle auf dem Sender haben?
Es war unbedacht.
Es war bescheuert.
Ausschnitte aus den Serien Restauranttester und Schuldenberater. Nils Minkmar von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Sie haben einen Artikel über die RTL-Serie Restauranttester geschrieben, in der es um Menschen geht, die auf eine ganz besondere Weise hinter den Mindesterwartungen der Gesellschaft zurückbleiben. Nämlich wie?
Ja, wir sehen den Wirt eines Brauhauses, der kein Bier mehr zapfen kann. Wir sehen den Inhaber einer Gaststätte zum Entenjakob, die gar kein Entengericht mehr anbieten kann. Also die elementarsten Grundregeln der Bewirtung sind hier irgendwie verlernt worden. Und darum geht es in der Sendung.
Da kann man schon, ohne metaphorisch zu werden, von Verwahrlosung reden. Wieso können die das denn nicht mehr? Sind die in sich zusammengesunken?
Ja, Christian Rach, der Tester, der den Leuten dann hilft, beschreibt das mit dem schönen Begriff des Grauschleiers. Das kennen wir ja noch aus der Gardinenwerbung der 60er Jahre. Und dieser Grauschleier hat wie eine Depression die Menschen erfasst. Und als Zuschauer sehen wir eben erschrocken, wie die erst mit diesem Grauschleier hadern und sich darin verwickelt haben.
Da gibt es ja dann noch den Schuldenberater, daraus haben wir ja auch einen Ausschnitt gehört. Die Nanny gibt's auch, da wird auch eine Form der Verwahrlosung ausgestellt, vorgestellt. Und zwar mit dem Anspruch, die eingeschränkte Gemeinschaftsfähigkeit, das war ja die Definition, die mir so gefallen hat, wiederherzustellen. Kann man den Anspruch ernst nehmen oder weidet man sich letztlich an der Verwahrlosung?
Nein, das sind alle drei Formate, obwohl ich nicht alles im Privatfernsehen jetzt loben würde, aber die sehr gut gemacht sind. Das ist auch wirklich, finde ich, vorsichtig und reflektiert wird da herangegangen. Das Schöne ist ja, das ist ja dann ein gegenseitiger Prozess, diese Verwahrlosung. Auch die Gesellschaft kümmert sich ja nicht um diese Leute. Und das Schöne ist, dass eben diese Familien, da diese Schuldner oder auch da die Wirte schon mal froh sind, dass überhaupt mal jemand vorbeikommt. Dass überhaupt mal jemand sagt, hör mal, wie sieht's denn bei dir aus? Das ist schon fast der erste Schritt sozusagen zur Genesung, dass sich überhaupt mal jemand interessiert und sagt, es kann ja so nicht weitergehen.
Aber auf der anderen Seite, dass sowas im Fernsehen ausgestellt oder vorgestellt wird, zwischen diesen beiden Begriffen ist ja dann nochmal ein großer qualitativer Unterschied, der zielt ja schon darauf ab, dass wir Fernsehzuschauer da sitzen und gucken und sagen, ey, guck mal der und ich Gott sei Dank nicht, wie schön, dass ich anders bin.
Ach naja, ich glaube, jeder wird auch in seinem eigenen Leben sozusagen Bereiche haben, wo er daraus lernen kann. Ich hab immer viel gelernt bei diesen Formaten, obwohl ich jetzt überhaupt nicht verwahrlost lebe, aber Kindererziehung und sowas, kann man denken, ach ja, guck mal, so kann man das lösen. Also es werden da wirklich Mittel an die Hand gegeben, wie man da auch wieder rauskommt. Also das stimmt, das Ausstellen ist ein Teil, aber es wird eben sich nicht, die Leute werden nicht benutzt, sondern im Gegenteil, man schaut, dass man ihnen Instrumente an die Hand gibt, da wieder rauszukommen.
Dieter Bohlen hatte ich kurz angesprochen. Das ist aber ein Prinzip, in dem Menschen vorgeführt werden, damit andere Menschen sich daran ergötzen, vor allen Dingen daran, dass die auch kaputt gehen, wenn sie vorgeführt werden.
Ja, richtig. Das ist ein ganz anderes Format. Da ist ja wirklich, da geht der Gag immer zulasten desjenigen, der da auftritt. Und das kann man überhaupt nicht vergleichen. Ja, die werden fertig gemacht und in diesen drei Formaten, der Supernanny, dem Schuldenberater und auch dem Restauranttester, werden Leute im Gegenteil wieder aufgebaut. Das sind hinterher Helden, muss man wirklich sagen.
Oder dann gibt es noch diese Mittags- oder Nachmittags-Brüll-Talkshows, in denen sprach- und kommunikationsunfähige Menschen zur Schau gestellt werden, die ja eigentlich dringend eine Therapie bräuchten oder zumindest stabile Lebensverhältnisse. Da wird ja auch gerechnet damit, dass der Zuschauer ja eigentlich wie auf dem Jahrmarkt, wie früher auf dem Jahrmarkt, so eine Raritätenschau erwartet. Offenbar gibt es eine solche Erwartung.
Ja, sicher. Es ist, wird da den kollektiven Sadismus appelliert. Das ist so teilweise auch beim Dschungelcamp sozusagen. Es gibt da eine Art wehrlose Schicht von C- und D-Prominenz, mit denen man alles machen kann, die dann auch durch die Boulevardpresse gezogen werden. Und das ist dann wirklich reiner Sadismus. Aber das hat mit den eingangs angesprochenen Formaten zum Glück nichts zu tun.
Ja, auf den Vergleich möchte ich gerne nochmal kommen. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt Quoten kennen, aber die Akzeptanz solcher Formate, also Deutschland sucht den Superstar, auch nicht schlecht. Deutschland sucht den Superstar mit Dieter Bohlen hat sicher andere Einschaltquoten als der Restauranttester. Gibt es da große Unterschiede oder sind auch die Formate, von denen Sie sagen, ja, das kann man eigentlich akzeptieren, angenommen vom Publikum?
Ja, die sind angenommen. Ich weiß nicht, ob die Sender immer so damit so glücklich sind. Die hätten bestimmt auch immer gerne noch mal ein bisschen mehr Sex and Crime oder nackte Haut bei sowas. Aber im Moment, das ist ja eine Gratwanderung. Ich finde, das ist im Moment, kann man da gar nichts kritisieren. Das wird wirklich sehr schön gemacht. Und man lernt auch eine Menge über das Land dabei. Also man soll sich das wirklich angucken. Das ist sonst echt eine Bildungslücke.
Verwahrlosung als Fernsehunterhaltung muss nicht immer so schrecklich sein, wie sich der Begriff anhört. Das war Nils Minkmar von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ob jemand verwahrlost ist, also unter eingeschränkter Gemeinschaftsfähigkeit leidet, das merkt man manchmal erst, wenn er tot ist. Dann kriegt er per Grabinschrift schnell noch hinterhergerufen, wie er hätte leben sollen, aber nicht getan hat. Der österreichische Lyriker Anton Wildgans hat eine solche Grabschrift verzapft.
Dem Manne, so hier schlummert unterm Gras, schenkte der Herr ein wohlgestrichen Maß. Doch er blieb Kind und lebte ohne Ziel. Sein Sinn war Traum und all sein Denken Spiel. Es gab nicht viel, was er vermieden hat, nur eines schreckte ihn, das war die Tat. Sein Wunsch war stärker oft als seine Kraft, tiefer sein Wort als seine Leidenschaft. Leichter sein Herz gerührt als wirklich gut. Groß seine Lebenslust, doch klein sein Lebensmut. All sein Begehren ohne Zucht und Zaum, von allen Bechern trank er nur den Schaum. Der Frauen Liebe nahm er gnädig hin, nur die er liebte, die betrogen ihn. Wenn ihn was schmerzte, sang er sich ein Lied. Das war vergessen, ehe er selbst verschied. Ein Träumer war er und ein Egoist. Er lebte kurz, dann starb er auf dem Mist.
HR2, der Tag. Wer diese Sendung kennt, der weiß, dass wir gerne mal ziemlich steile Thesen aufstellen und zum Ende der Sendung dieselbe nochmal auf die Spitze treiben oder sie in sich zusammenstürzen lassen, also scheitern auf hohem Niveau. Heute nicht. Heute ist Gelingen angesagt. Die allgemeine Verwahrlosung, die wir die ganze Zeit so anmutig und liebevoll schildern, muss natürlich in einer profunden geistigen respektive intellektuellen Verwahrlosung gründen. Also die Politiker oder die Politik sind dieses Mal nicht schuld, weil da kann man von Intellektualität nicht reden. Ja, jedenfalls nicht nur. Mario Scala erläutert, was wir eigentlich meinen.
Der gegenwärtige intellektuelle Zustand der Republik ist beschämend. Es regieren vermeintliche Experten für Gesundheits-, Renten- oder Bildungspolitik, die aber nur ein bestimmtes wirtschaftliches Interesse bedienen. Und dazu kommen noch Philosophen, die als Stichwortgeber des Zeitgeistes Thesen verbreiten, deren Verfallsdauer allenfalls 2 Talkshow-Wochen beträgt. Alle zusammen bilden einen Klüngel, der über Karrieren in Wissenschaft und Kulturbürokratie entscheidet. Dieser Zustand ist derart desolat, dass wir damit kulturell sogar hinter die frühzeitlichen Höhlenbewohner zurückfallen. Lange nahmen wir an, die Höhlenmalereien seien zu einem eindeutigen Zweck entstanden. Die Bisons und Mammute seien mit animistischer Absicht gefertigt, damit deren Jagd besser gelinge. Das ist ein Irrtum. Wer zum Beispiel ins französische Lascaux reist, erfährt, dass diese Malereien keinem bestimmten Zweck dienten, außer sich selbst. Es gab offenbar damals einen materiellen Überschuss an Gütern, der einige befähigte, nicht zwingend nützliche oder direkt verwertbare, aber schöne Dinge herzustellen. Das war lange das Wesen der Kunst und der Geistestätigkeit. Das scheint heute aber vergessen. Es gilt nur noch das, was nützlich ist und einem vorher klar definierten Zweck dient. Peter Sloterdijk zum Beispiel. Unlängst glänzte er mit der These, Steuern sollten in der Form der Zwangsabgaben abgeschafft werden. Die Reichen zahlen dafür freiwillige Abgaben in beliebiger Höhe. Wer sich über diese Meinung freut, liegt auf der Hand. Wissen oder Theorie, im Sinne von Nachdenken über etwas, über Gesellschaft oder Ökonomie, wird nicht mehr gewünscht. Oder, wie es der Bildungstheoretiker Richard Münch ausdrückte, Bildung wird als Kulturgut abgeschafft. Stattdessen regiere eine kleine Gruppe von neuen Spießern, die durch eine gezielte Vergabe von Fördergeldern, institutionelle Seilschaften sowie eine direkte Vernetzung mit den Unternehmensberatern McKinsey und Co. dafür sorgen, dass sie unter sich bleiben. Ebenso verhält es sich mit den Experten. Diese sitzen in politischen Kommissionen und beraten die Politik. Wie wird man nun Experte? Das ist eigentlich ganz einfach. Man wird es dadurch, dass man jemanden kennt, der bereits Experte ist. Akzeptierte Meinungen werden natürlich vorausgesetzt. Wenn ein Wissenschaftler etwa meint, dass die Hartz-IV-Sätze zu hoch sind, dann liefert er damit quasi einen Aufnahmeantrag zum offiziell legitimierten Expertenwesen. Die intellektuelle Verwahrlosung liegt erstens in dieser Klüngel- und Seilschaftenpraxis. Zweitens darin, dass Alternativen, seien sie wissenschaftlicher oder politischer Art, nicht zugelassen werden. Oder wie Richard Münch es wissenschaftlicher ausdrückt, das Alternativenspektrum wird eingeengt. Und ohne Alternativen erübrigen sich Diskussionen. Das ideale Produkt der aktuellen Expertenkultur ist die Self-Fulfilling Prophecy. Zugelassen wird nur das, was vorher schon klar war. Wer aber als Intellektueller nicht darüber reden will, dass etwas auch anders sein könnte, ist der nicht in einem allgemeinen, vernunftgemäßen Sinne verwahrlost? Das Bildungs- und Wissenschaftssystem ist eine geschlossene Gesellschaft arrivierter Netzwerker geworden. Wer tatsächlich noch nachdenkt, ohne vorher zu überlegen, ob Bertelsmann, McKinsey oder das Münchner IFO-Institut das gut finden, kommt für höhere Aufgaben nicht in Frage und wird natürlich auch kein Experte.
Pfusch made in Germany, die organisierte Verantwortungslosigkeit. So hätten wir unsere Sendung natürlich auch nennen können. Das haben wir aber den Kollegen überlassen, die morgen an diesem Sendeplatz senden. Und die Sendung heißt Kontrovers. Florian Schwinn ist der Moderator und der hat zwei Gäste im Studio. Andreas Damm vom Kölner Stadtanzeiger und Professor Udo F. Meissner, Präsident der Ingenieurkammer Hessen. Und Sie, Hörerinnen und Hörer, können da teilnehmen. Ja, das wissen Sie natürlich, Kontrovers. Das ist die Sendung zum Mitreden. Und Sie können sich schon mal melden unter der Telefonnummer 069 155 6622. 155 6622, Vorwahl Frankfurt. Oder per E-Mail kontrovers@hr-online.de. Der Kölner U-Bahn-Skandal, allerlei Klüngel und Filz im Rheinland und anderswo, lauter Anzeichen für eine allgemeine Verwahrlosung, die anzuprangern und zu bekämpfen wir tapferst angetreten sind. Obwohl, das ist alles irgendwie so total normal, dass uns schon was fehlen würde, wenn es das nicht gäbe. Das wollten wir nicht versäumen, Ihnen mitzuteilen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Das war der Tag am Freitag mit Peter Zudeik.
HR2 Kultur, ermöglicht durch Ihre Gebühren.